Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Jede Zeit bekommt den Ring, den sie verdient. Und derzeit läuft in Bayreuth Wagners Ring des Nibelungen in einer Version, die mit der Ästhetik unseres Serienzeitalters spielt. Das passt natürlich zu Bayreuth, was ja 4 Wochen lang eine Art Wagner-Binge-Watching oder Hearing betreibt. Dazu der Regisseur des aktuellen Rings, Valentin Schwarz, im Deutschlandfunk Kultur.
In dieser Woche, die man da in Bayreuth verbringt, lernt man diese Figuren wirklich hautnah kennen. Nicht nur in einem Akt, nicht nur in einer Szene, sondern über mehrere Lebensabschnitte, über mehrere Generationen und aber auch über mehrere Bewusstseinsstadien, verschiedene psychologische Zustände, die da reinkommen, und man merkt, der strahlende Held, der hat vielleicht einige Risse, und der Bösewicht, der hat vielleicht ganz guten Grund, so zu handeln. Und diese Vielfalt, diese Grautöne da ein bisschen aufzuspreizen, das war unser Ziel.
Soweit Valentin Schwarz. Für viele Kritiker waren es allerdings doch ein wenig zu viele Grautöne, zu viele Rätsel, die der Regisseur da eingebaut hat. Mehr Verwirrung als gut tut, narrative Narratei war gestern in der FAZ zu lesen. Aber vielleicht fügt sich das Ganze ja jetzt besser zusammen, nach dem dritten Teil, dem Siegfried. Gestern war die Premiere und Christoph Schmitz hat sie gesehen. Ganz kurz zu Beginn, bei der Walküre vor 2 Tagen gab es ja einen peinlichen Bühnenunfall. Ein Stuhl ist zusammengekracht, der Wotan musste ausgetauscht werden. Gestern irgendwelche
Nein, das ganze Bühnenpersonal hat gute Stühle hingestellt. Keiner ist verunglückt, ist alles glatt gelaufen.
Gott sei Dank. Dann kommen wir zum Wichtigen, zur Inszenierung. Wie erzählt Valentin Schwarz denn die Geschichte des Rings weiter?
Ja, er hat ja, das muss man vorausschicken, wie kein anderer Regisseur zuvor, dem Ring jegliche mythische Aura radikal ausgetrieben, auch in politisch gedrehten antikapitalistischen Inszenierungen, wie die letzte Ringdeutung in Bayreuth von Frank Castorf. Da schwang immer noch so eine mythische Aura der Wotan-Götterwelt mit. Bei Schwarz gibt es das von Anfang an nicht und nach wie vor nicht. Keine Götter, keine Riesen, Schwarzalben, sondern nur noch der Mensch. Genauer eine Familie. Und anders als im Musikdrama von Wagner sind bei Schwarz alle miteinander eng verwandt. Und,
also ein Clan sozusagen, ja?
Ein richtiger Familienclan, also eine Clan-Geschichte. Mhm. In Netflix-Manier, wie das Valentin Schwarz öfters gesagt hat. Zum Beispiel Wagners Hauptgegner oder die Hauptgegner bei Wagner aus unterschiedlichen Sphären, also Wotan der Gott und Albrecht der Zwerg unter der Erde, sind bei Schwarz Brüder, die sich schon im Uterus als Föten bekämpfen und sich ein Auge oder das Genital ausschlagen, was man als riesige Videoprojektion sieht im Rheingold. Wotan, also der Chef eines Familienclans, ein superreicher Typ mit Macht, Geld, Angestellten, einer riesigen modernen Villa, viele, die von ihm abhängig sind, er ist ein skrupelloser Strippenzieher, und das war auch gestern wieder zu sehen. Im Siegfried, in der Walküre, war es noch deutlicher. Einer der Kinder missbraucht, seine eigenen Kinder missbraucht, die Sieglinde. Und sie schwängert, also sie ist nicht von Hunding wie bei Wagner schwanger und zeugt Siegfried, sondern es ist, nein, von Siegfried und Sieglinde.
Ist so, gar nicht so einfach, Hunding. Ne?
Entschuldigung, alles durcheinander. Ja, genau. Hier ist es jedenfalls der eigene Vater, der den Siegfried zeugt. Und seine armen und neidischen Brüder Alberich und Mime leiten ein Internat oder einen Hort, Stichwort Nibelheim oder Hort der Nibelungen, willenlose Mädchen heran, die als Frauen per Schönheits-OPs zu einer willigen Edelhurentruppe geformt werden, zum Nutzen von Wotan. Das sind bei Wagner die Walküren. Und das Gold ist hier ja nicht das richtige Gold, was aus dem Rhein gestohlen wird, auf das alle gierig sind, das am Ende halt die Welt in den Untergang treibt, diese Gier, sondern das Gold ist bei Schwarz, das sind die Kinder, das ist der Kind, das ist der Nachwuchs des Clans, denn jeder will Nachwuchs haben und den Nachwuchs nach seiner Fasson formen, also den Nachwuchs zum verlängerten Arm der eigenen Interessen machen. Und so stiehlt bei Schwarz am Anfang Alberich kein Gold aus dem Rhein, sondern aus dem Kinderinternat von Wotan einen Jungen, der später dann zum bösen Buben wird, eine Art Systemsprenger, und das ist Hagen, der den siechenden Architekten Pfaffner pflegt und von dem auch missbraucht wurde, klein gemacht wurde. Also alles ganz anders und vertrackt, dass ich selbst ins Trudeln komme. Die Kinder werden zum Mittel gemacht für die Zwecke und Projektionen der Erwachsenen. Und das ist die Geschichte, die Schwarz im Grunde weiter erzählt, auch im Siegfried. Und die Andrea Kotzi hat dafür ein Bühnenbild gebaut, eine wandlungsfähige moderne Edelvilla auf die Bühne gesetzt mit Pool, Betontreppen, Glasgalerien und Designer. Möbeln und eine Glaspyramide über einem Felsen, Stichwort Pyramide, also die Pharaonen, die Gottgleichen, die sich ihre Welt so zusammenbauen mit einem Heer aus Millionen Sklaven.
Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass sich die Unklarheiten, die jetzt im Rheingold und in der Walküre aufgetreten sind, dass die sich vielleicht irgendwie auflösen, dass die beseitigt werden im Siegfried. Aber wenn ich sie jetzt so höre, dann habe ich da meine Zweifel, ganz ehrlich.
Ja, ich hatte auch lange Zweifel, also beim Rheingold und bei der Walküre allemal. Ich habe mich schwer getan, weil die Schere zwischen meinen bisherigen Wagner-Kenntnissen, Erfahrungen und dem Bühnengeschehen von Schwarz einfach nicht zusammenzukriegen war.
Da müssen die Opernführer neu geschrieben werden.
Ja, möglicherweise. Man muss es gut studieren. Ich bin auch nicht der Einzige, also die Journalistenkollegen und das Publikum überhaupt, die rätseln dauernd. Dabei vergisst man manchmal ein bisschen die Musik, wenn man immer versucht, die Puzzle zusammenzusetzen. Aber gestern beim Siegfried hatte ich zum ersten Mal ein Aha-Erlebnis und dachte, ja, das kann sich doch in vielen Momenten fügen. Und die Musik erzählt den Horror zum Beispiel eines Kindes, des jungen Siegfried, in der Gefangenschaft und in einem Gespinst von Lügen des Mime, seinem Ziehvater, dass der um ihn herum spinnt. Und der vom Regisseur angekündigte Netflix-Sog hat sich erstmals bei mir eingestellt. Mhm. Es gibt viele Überraschungen, neue Blickwinkel, die alle zur Musik und Wagner doch passen oder passten gestern beim Siegfried. Wie es dann morgen in der Götterdämmerung weitergeht. Ich hoffe, dass es sich so fortsetzt. Aber es scheint bis ins Detail alles doch sehr ausgetüftelt zu sein. Nur, dass sich das beim ersten Hören und Sehen nicht gleich unmittelbar erschließt.
Jetzt kommen wir mal zum Hören. Der Tenor Andreas Schager steht seit vielen Jahren in Bayreuth auf der Bühne. Jetzt zum ersten Mal als Siegfried. Ein strahlender Held, stimmlich?
Ja, Andreas Schager ist als Siegfried ein strahlender Held, wie Sie sagen, ein vitaler, hellgold leuchtender Tenor, würde ich sagen, voller Kraft und Spielfreude. Also eine Idealbesetzung. Überhaupt sind viele Rollen mit fantastischen Sängern besetzt, wie der berühmte Klaus-Florian Vogt als Siegmund mit einem wundervoll lyrischen Timbre, sehr gut verständlich, der nicht dauernd forciert, sondern wirklich singt, melodiös arbeitet. Lise Davidson als Sieglinde mit kupfernem und posaunengleichem Sopran, ein Stimmwunder, das aber gefährlich nah am Abgrund des sängerisch Möglichen laboriert. Hoffentlich hält sie das noch ein paar Jahre durch. Sie ist ja erst 26 Jahre alt. Dann Christa Meyer als Fricka mit einem sehr feinen, wohlklingenden, sehr kultivierten Sopran und Ocker von der Dammerau als Erda, um nur einige zu nennen. Das sind viele großartige Darsteller auch und gehen voll in ihren Rollen auf, wie der Mime von Anhalt Besäuen.
Cornelius Meister, der Dirigent, der eingesprungen ist, hat bislang ja auch grundsätzlich überzeugt, auch weil er sich durchaus was getraut hat, also richtig Gas gegeben hat, auch hier bei Siegfried.
Ja, beim Siegfried auch. Also er steigert sich, er war noch sehr vorsichtig beim Rheingold, hat dann ein bisschen die Zügel lockerer gelassen beim fantastischen Orchester und dirigiert sehr flexibel in den Tempi, in der Dynamik, lässt sich also auf das Bühnengeschehen voll und ganz ein, lässt die Klänge herrlich aufblühen und macht ein durch und durch vitales Musiktheater.
Christoph Schmitz beobachtet die Bayreuther Festspiele für uns. Morgen dann die Premiere der Götterdämmerung und ob dieser Ring dann tatsächlich noch zu einer runden Sache geschmiedet wurde, das erfahren Sie natürlich noch am selben Abend hier im Deutschlandfunk Kultur. Christoph Schmitz, bis hierhin, vielen Dank.
Bitteschön.